House of Satoshi Podcast.
Viele Länder in der EU haben bereits eine Limite für Barzahlungen, die bei 10'000 Euro oder sogar tiefer liegt. So können zum Beispiel Griechen nur bis 500 Euro Bar zahlen, alles andere müssen sie über Karten oder Banküberweisungen machen. Jetzt will das EU-Parlament die Bargeldlimite von 10'000 Euro EU-weit einführen. Wohin führt das? Werden wir Konsumenten bei der Wahl des Zahlungsmittels künftig vom Staat bevormundet? Was heisst das für die Schweiz und welche Rolle können künftig der Bitcoin spielen? Soll in der Schweiz der Bitcoin sogar in der Verfassung? Beispielsweise sogar dass die SNB Teil für ihr Vermögen in Bitcoin investieren sollte. Das und viel, viel mehr, das reden wir heute über Bitcoin, Geld und die Rolle vom Staat. Allegra und willkommen zurück zu der 31. Episode. Heute habe ich einen von den ganz wenigen Journalisten im gesamten deutschsprachigen Raum, der wirklich eine Ahnung hat von Bitcoin und Co. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Es ist der Chefredakteur vom Schweizer Monat, es ist der Roni Grob. Roni, bist du ready?
Ich bin ready, ja. Danke sehr für die Einladung.
Cool. Sehr schön, dass du da bist. Ich habe es gerade erwähnt, es gibt, ich glaube, ich könnte an einer Hand aufzählen, wie viele Journalisten im deutschsprachigen Raum über Bitcoin können schreiben. Und zwar nicht einfach nur, Bitcoin ist toll und lesen, sondern auch kritisch können schreiben. Viele schreiben Fehler, haben falsche Aussagen drin. Wie bist du denn überhaupt das Thema Bitcoin gekommen?
Das war eine meiner ersten Stories, als ich von Berlin zurückgekommen bin in die Schweiz zum Schweizer Monat. Es ist gegangen um Investieren in Zeiten von Null- und Negativzins. Und da habe ich einfach geschaut, was gibt es denn für Alternativen. Eben, es war Gold, zum Beispiel auch seltene Erden, kann irgendwie als grosses Fass in der Garage aufbewahren. Und dann eben Kryptowährung war auch dabei gewesen. Und dann habe ich damals erstmals über Coinbase Ethereum gekauft. Und damals habe ich, glaube ich, für 500 Euro habe ich über 35 Ether bekommen. Und das ist so ein bisschen mein Einstieg gewesen. Ich habe natürlich gedacht, ich bin schlau, oder? Ich kaufe das moderne Zeugs, das alte Bitcoin, das eh veraltet ist. Und so bin ich so ein bisschen in die Kryptowährung gekommen.
Vielleicht gerade kurz noch zum Schweizer Monat. Viele wissen vielleicht gar nicht, wer oder was der Schweizer Monat ist. Kannst du kurz und short and sweet den Schweizer Monat erklären?
Ja, es ist ein Debattenmagazin, ein Monatsmagazin, jetzt lang gewesen, über 100 Jahre, lange Tradition, gegründet 1921, und es hat verschiedene Phasen gehabt, hat vor allem sehr viele interessante Intellektuelle immer geschrieben für das, also auch Dürrenmatt, Hayek, Mises, gehört alle zu unseren Autoren. Wir haben 2021 100 Jahre Jubiläum gehabt. Und jetzt haben wir gerade einen Wechsel gemacht zu vierteljährlich. Also wir sind jetzt quarterly.
Sieht by the way sehr schön aus, das Magazin. Kann ich wirklich empfehlen, mal zu kaufen oder mal zu bestellen oder zu abonnieren, weil es ist, macht Spass zu lesen. Vorher ist fast ein bisschen bleiwüstig gewesen.
Genau, wir haben jetzt ein bisschen mehr Fotos drin. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann einfach auf unsere Website gehen, schweizermonat.ch, und sich gratis ein Probeexemplar sichern.
Du hast nämlich vor einem Jahr rund einen Leitartikel geschrieben mit dem Titel «Bitcoin passt zur Schweiz». Warum?
Ja, mir ist das irgendwann aufgefallen, dass eigentlich all die Eigenschaften, die Bitcoin hat, eigentlich auch stärker sind von der Schweiz, oder? Also Dezentralität, Föderalismus, dass es keine Zensur gibt, dass es wirklich freie Meinungsäußerung ist. Was habe ich noch geschrieben? Mir fällt gar nicht mehr alle. Aber eigentlich alle Eigenschaften, die auf Bitcoin zutreffen, treffen eigentlich auch auf die Schweiz zu. Mhm. Und darum ist es eigentlich auch so faszinierend. Und darum glaube ich, also darum, wenn man schaut, wie erfolgreich die Schweiz ist, glaube ich, auch Bitcoin könnte noch sehr erfolgreich werden.
Aber die Banken in der Schweiz sind noch sehr zögerlich. Obwohl jetzt vielleicht der PostFinance und der Luca bei ihnen gekommen sind, aber sie sind gleich noch alle zögerlich, oder?
Also wir haben im Schweizer Monat das erste Bitcoin-Dossier 2018 gemacht, 25 Seiten zu Bitcoin, und ich habe damals gesagt, das ist eine riesige Chance für die Schweizer Banken. Sie können vor allem zum Beispiel im Key-Storage-Bereich eigentlich all die Eigenschaften, die sie aufgebaut haben über Jahre, Vertrauen, Sicherheit, können sie alle ausspielen. Sie müssten nur jetzt langsam anfangen. Und jetzt haben wir 6 Jahre später, und ich muss sagen, ja, so viel ist nicht passiert. Es sind vor allem die etablierten Player, vor allem die grossen Banken, schlafen absolut, sind noch im Abwehrmodus, und ich kann das gar nicht richtig verstehen. Also da liegt offensichtliche Idee auf der Straße, man muss sie nur aufnehmen, und man kann also ein riesen Business machen, wenn wenn man es richtig macht. Und es gibt einfach ein paar kleine, die dann das packen, oder? Also neue. Relay, Pocket Bitcoin, die wirklich interessante Angebote machen. Und die, die wirklich Geld haben, um da massiv investiert, die schlafen bis heute.
Absolut, ich finde es krass. Und es macht jetzt wieder die Amerikaner das Game. Oder? Wenn ich mal anschaue, die Bitcoin ETF, ich meine, das ist ein BlackRock, eine Fidelity, aber ich sehe, wir haben einen UBS, das grösste Vermögensverwalter auf der Welt. Nix. Wir haben Julius Baer, Lombard, die Big D, das sind ja alles Vermögensverwaltungsbanken, die kriegen ja die Kohle von den Ausländern, weil die Schweiz so stabil ist. Und von denen siehst du nichts. Eigentlich war es schade, oder?
Und sie haben ja eigentlich viele Kunden, die genau das ja wollen. Die wollen ja nicht unbedingt wechseln von der UBS, sondern die wollen sagen, ich will aber auch Bitcoin haben, richtige Bitcoin, und ich will, dass sie die UBS gut für mich aufbewahrt. Also,
man kann ja fast auch ein bisschen Parallelen ziehen. Wenn wir sind ja beide ein bisschen aus dieser Medienwelt, kennen ein bisschen die Medienwelt. Am Anfang haben sich ja alle gesträubt gegen das böse Internet und sind auf ihrem Print-Abo festgehalten, bis heute zum Teil noch. Ich kann immer noch nicht Artikel on demand kaufen. Ich muss immer ein Monatsabo kaufen. Ich kann ja nicht von 7 Medienhäusern ein Monatsabo kaufen. Ich wollte vielleicht mal da einen Artikel von der NZZ lesen, da von der Bilanz, da von dem. Und mega schwierig, oder? Siehst du so Parallelen? Finanzwelt und Bitcoin und Internet und Medienwelt. Das Internet hat die Medienwelt radikal verändert, radikal.
Ich glaube, wir sind genau am gleichen Punkt nochmal. Also wenn ich zurückdenke, ich bin 1998 das erste Mal im Internet gewesen, das ist relativ spät, oder? Und dann habe ich dann ab 2006, also mehrere Jahre später, habe ich dann auch kritisch gegen die Verlage geschrieben, die das Internet einfach nicht ernst genommen haben. Wo sind wir heute? Alle Verlage sind mit ihren Sachen im Internet, oder? Natürlich haben sie sich müssen damit beschäftigen, natürlich haben sie sich müssen damit auseinandersetzen. Und genau das Gleiche ist doch auch mit den Banken. Genau. Also wieso verstehen die das nicht, dass das eine riesige Chance ist? Ich kann mich erinnern, beim Verlag war immer die Angst gewesen, oder der Glaube, das geht dann schon wieder weg.
Das geht nicht mehr weg.
Genau. Und auch Bitcoin geht nicht weg.
Nein. Warum bist du überzeugt, dass Bitcoin nicht weggeht?
Ja, ich bin also auch vorsichtig eingestiegen. Ich habe auch gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass das funktioniert. Das wird verboten werden. Also ich habe all die Bedenken auch gehabt. Und ich muss sagen, ich werde jedes Jahr mehr überzeugt von Bitcoin, weil sich die Bedenken nach und nach zerstreuen. Und ich merke, dass Bitcoin einfach resilienter ist, als sich das die meisten Leute das vorstellen. Und was ich halt auch von Jahr zu Jahr irgendwie immer besser verstehen, ist, was Bitcoin eigentlich für eine unglaublich revolutionäre Idee ist. Weil wenn man das mal wirklich durchdenkt, wenn man mal wirklich denkt, okay, es wird tatsächlich ein Erfolg, der 90% der Welt nutzt, dann ist es eine unglaubliche Befähigung vom Individuum, ein Empowerment vom Individuum, dass er nämlich sein Geld kann selber aufbewahren und in Zukunft bewahren. Und es ist ein Frontalangriff auf alle Nationalstaaten und all Politiker und all Funktionäre und all von denen, die irgendwie von diesen Steuergeldern leben. Weil ein Bitcoiner muss man dann wahrscheinlich irgendwann überzeugen, dass er das Geld für irgendetwas ausgibt oder spricht. Ich meine, es ist einfach, wenn die Hoheit über das Geld am Staat weggenommen wird, wie genau geht er vor?
Ja, deswegen wehren sie sich ja mit Händen und Füßen, oder?
Ja, natürlich, aber...
Hast du das Gefühl, dass wir in 20 Jahren, 30 Jahren, dass der Bitcoin bis dann die Nationalstaaten massiv unter Druck gesetzt hat? Weil momentan ist ja wirklich das Problem, der Staat und Geld, wir haben es jetzt eben eingangs erwähnt, oder? Wir werden immer mehr bevormundet eigentlich vom Staat in Zukunft. Also vielleicht in der Schweiz noch nicht, aber jetzt in der EU. Ich meine, wenn du eben, ich habe es im Vorgespräch gesagt, mir hat es ein Kollege gesagt in Holland, wenn du Betrag über 10'000 Franken hin und her schickst, musst du das erklären der Bank. Warum schickst du deiner Mutter 10'000 Euro? Das ist ja krass, oder? Und die Limite wird immer tiefer kommen. Also der Staat möchte dich immer mehr und mehr gläsern machen eigentlich.
Ja, ich glaube, wir sind in einem neuen politischen Kampf, der für mich eben bottom-up ist, also von unten nach oben. Ein Individuum, das sich einfach will, seine Freiheit haben. Und dann der andere Kampf ist von oben runter. Das sind die Staaten zusammen mit Big Tech, die dann auch mit AI versuchen, Kontrolle auszuüben. Also wie das funktioniert, sehen wir sehr schön in China. Oder sehr, sehr wenig schön in China.
Weniger schön, ja genau.
dass das möglich ist. Und ich glaube, da gibt es einige Leute in den Staaten, also an der Spitze von den Staaten und Konzernen, die Macht ausüben, wo dort genau hinschauen und denken, das wäre auch noch praktisch, wenn man das hätte. Und man hat das ja während Corona gesehen, also wie da zum Beispiel Google einfach Zensur ausgeübt hat, gesagt, nein, du willst ein Video hochladen über Coronavirus, das geht nicht, wir sperren dich oder wir dürfen dich depublizieren und so. Und ich glaube, da haben wir halt eben einerseits all die dezentralen, zensurresistenten Kräfte und andererseits die Staaten zusammen mit Big Tech, wo Big Money, Big Fiat Money wird kämpfen. Und ich glaube, das wird der epische Kampf über die nächsten paar Jahre. Und eben, wenn du mich fragst, ist in 10, 20, 30 Jahren, keine Ahnung, weiss ich auch nicht. Ich glaube persönlich, die nächsten 3-4 Jahre geht brutale Umwälzungen. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo auch das Finanzsystem, wie es bisher bestanden ist, nicht mehr genau so weitergeht. Also ich sage das seit Jahren, ich werde immer ausgelachen dafür, dass ich so etwas glaube. Aber irgendwann kommt der Punkt, oder? Weil es ist überhaupt nicht nachhaltig. Und was ich mir auch vorstellen kann, dass vielleicht Bitcoin dann tatsächlich das Finanzsystem wieder diszipliniert, dass es wieder dann auf einen besseren Weg kommt, wieder auf einen nachhaltigen Weg. Und dann vielleicht ist dann Bitcoin deswegen nicht mehr so wichtig, oder? Weil das Fiat-System wieder besser wird oder gescheiter.
Was ich eben spannend finde bei Bitcoin oder eben mit, was ich eigentlich interessant finde, das sehe ich auch im Haus auf Satoshi, es gibt Leute, die haben vielleicht nicht Ökonomie studiert, lesen vielleicht den Wirtschaftsteil, nicht so im Detail, aber finden dann so eine Faszination. Also das sind auch Handwerker, das sind ganz einfache Menschen. Und dank dem Bitcoin beschäftigen sie sich plötzlich mit dem Geldsystem und merken, hey, da ist irgendetwas nicht gesund, oder? Und das finde ich eigentlich noch schön. Also ich sehe es im Haus auf Satoshi, wir haben unsere Basis-Workshops sind immer voll. Da hocken 20 Leute drin von 18 bis 72 verschiedene Berufsgattungen, die sich plötzlich mit dem Thema Inflation, Schulden machen, beschäftigt und merkt, hey, eigentlich habe ich eine riesige Geldentwertung, auch in der Schweiz, wenn man es auf 30, 40 Jahre anschaut. Und das finde ich noch etwas Spannendes, dass plötzlich die Menschen dank dem Bitcoin sich können auch ohne das Ökonomiestudium mit dem Thema Geldsystem beschäftigen.
Genau, und was mir zusätzlich auffällt, ist, dass es auch ihre politischen Ansichten oft verändert. Sie werden plötzlich staatskritisch und denken, Moment mal, für was genau zahle ich da eigentlich Steuern? Und wie ist das da mit meinem Geld? Ja. Also ich merke auch, dass viele Bitcoiner dann anfangen, Hayek und Mises lesen. Ja. Andere werden zu Libertären. Es ist sehr interessant, was das die Beschäftigung damit mit den Leuten macht.
Absolut. Und was ich halt auch noch spannend finde, oder was ich halt immer sage, ich glaube, auch, also ich sage immer, Bitcoin kann ein Teil von der Lösung sein für ein besseres Finanzsystem, auch im Bereich zum Beispiel Energie. Bitcoin-Kritiker sagen, ja, Bitcoin-Energiesau. Ich glaube, das, was man ja auch sieht in den Entwicklungen mit dem ganzen Mining, dass eben Bitcoin vielleicht ein Teil von der Lösung sein kann, weil eben neue Technologien entstehen, neue Vorgehensweisen, um Energie zu speichern und so weiter. Also, siehst du das auch ein bisschen so?
Ja, absolut. Ich bin genau der Meinung. Also, Bitcoin wird mehr Nachhaltigkeit bringen oder wird Nachhaltigkeit erst richtig zurückbringen. Also, ich glaube, das ist, hat auch mit der Zeitpräferenz zu tun, oder? Weil man irgendwie heute alles versaufen und morgen mit einem Kater aufwachen oder will man eigentlich auf 10, 20, 100 Jahre etwas planen und aufbauen, oder? Also es ist, Bitcoin ist, macht Leute konstruktiver, habe ich das Gefühl, und weniger destruktiv, weil das Fiat-System, gerade Inflation, also ich meine, wir haben ja kein grosses Inflationsproblem in der Schweiz, aber wenn du im Libanon bist, oder, dann alles, was du daran denkst, ist, wenn du Geld bekommst am 25. ist, wie du gibst du das sofort schnell aus, oder? Das ist überhaupt nicht nachhaltig, das ist nicht geplant, das ist nicht überlegt. Ich glaube, Bitcoin, wenn du die Sicherheit hast, dass das Geld, das du hast, im Wert stabil bleibt, dann hast du viel andere Möglichkeiten, deine Zukunft zu planen. Und ich glaube, das wird auch passieren. Das siehst du ja auch bei den grossen Firmen, die können das auch, oder? Weil sie riesige Finanzmittel haben. Aber der normale Mensch, wo eben sein Geld, das er verdient, eigentlich weginflationiert hat, hat das bis vor Bitcoin nicht gehabt. Und jetzt hat er es.
Bitcoin ist eben hartes Geld, oder? Richtig hartes Geld. Oder, ich glaube, wer hat das mir letztens gesagt, im Podcast, ich weiß nicht mehr, wer, Das habe ich gesagt, Bitcoin muss mega langweilig sein. Weil das Geld muss eigentlich langweilig sein, weil ich bekomme 100 Franken für eine Arbeitsleistung und möchte nachher für 100 Franken eigentlich konsumieren können und meine Rechnungen zahlen. Und deswegen muss eigentlich Geld mega langweilig sein.
Ja. Und das ist eigentlich genau in diesen Verhältnissen, wie wir ja erleben. Es gibt ja das chinesische Sprichwort oder Redewendung, mögest du in interessanten Zeiten leben. Das ist eben so gemeint, dass eben Krieg ist interessant, Inflation ist interessant, aber das gute Leben ist eigentlich, wenn die Umstände stabil und langweilig sind. Darum wollen ja so viele in die Schweiz, weil es genau da stabil, langweilig, sauber ist und man sich da wirklich etwas aufbauen kann.
Du hast vorher gesagt, das habe ich noch spannend gefunden, du erwartest, du glaubst, dass in den nächsten 4-5 Jahren starke Umwälzungen stattfinden. Ja, was meinst du konkret?
Ja, das, also ich meine, zum Beispiel der Anleihenmarkt, US, 10-jährige Staatsanleihen, ja, je nach Inflation kann da vieles passieren. Also der ganze Schuldenmarkt ist aus meiner Sicht sehr instabil. Und eben Japan, Zentralbank, ja, warten wir ab. Ich kann auch nicht sagen, genau wo, an welcher Ecke im Finanzsystem etwas passiert. Aber wir haben das mehrfach gesehen. Es passiert immer wieder im Fiat-System. Das gibt es zuletzt 2007 bis 2009. Und ich denke, es ist dann irgendwann schon mal so weit. Ich glaube auch, wenn etwas bricht oder zusammenbricht und sich neu ordnet, dann stehen wir vielleicht auch vor gloriosen Zeiten, vor viel besseren Zeiten. Aber bevor es besser wird, glaube ich, muss es doch noch einmal zuerst ein bisschen düsterer werden.
Ich finde es extrem krass. Ich habe letztens die Zahlen angeschaut. Die Amerikaner zahlen auf ihre Schulden, haben letztes Jahr auf ihre Schulden 4 Billionen Schuldzinsen zahlt, oder? Und momentan ist nicht die Tendenz, dass Zinsen massiv sinken werden, sondern die werden bleiben, vielleicht leicht einmal runterkommen im zweiten Semester, keine Ahnung. Man ist ja krass, 4 Billionen, die nicht irgendwo in Bildung oder in Infrastruktur, die amerikanische Infrastruktur ist marot, wie die deutsche ja auch. Das ist schon krass, oder? Und ich habe das Gefühl, wie du das wahrscheinlich auch siehst, das wird mal implodieren, das ganze Zeug, oder?
Ja, und das sind ja deine Steuergelder, die da verbraten werden.
Ja, richtig.
Da muss man sich schon fragen, ob man das will.
Ja, absolut. Eine andere Tendenz, die man ein bisschen sieht, also jetzt vor allem im europäischen Raum auch, die Central Bank Digital, also das digitale Zentralbankengeld, wo man im EU-Bereich möchte, sowohl für Wholesale, also für das die Unternehmen untereinander können Zahlungen machen mit digitalem Zentralbankengeld, aber auch Retail, also dass der Privatkunde eigentlich digitales Zentralbankengeld kann zugreifen. Das heisst ja, der Staat weiss alles über dich.
Genau, also das macht mir auch grosse Sorgen. Ich glaube, das Wholesale-CBDC ist nicht so ein grosses Problem. Das sind eher so Interbanken-Sachen, die vielleicht sogar noch Sinn machen. Aber Retail-CBDC und überhaupt das neue Überwachungsgeld, das wahrscheinlich einige Staaten irgendwann werden einführen, ist natürlich hochproblematisch. Und ich glaube, wir müssen in der Schweiz auch politisch dagegen aktiv werden, mit zum Beispiel einem Referendum, wenn so etwas würde in der Schweiz kommen. Wobei, so wie ich jetzt die SMB zuletzt gehört habe, haben sie deutlich gesagt, dass Retail-CBDC für sie nicht in Frage kommt. Aber wenn ich die EZB anschaue, dann sind das natürlich die Ersten, die also etwas im Interesse haben. Und was wirklich bedenklich ist. Also, ich finde, so ein Überwachungsgeld passt zu totalitären Staaten, aber nicht zu freien Demokratien.
Absolut. Und der normale Bargeldnutzer oder der normale Bürger wird automatisch unter Generalverdacht gestellt, oder?
Ja, und einfach, es geht darum, Kontrolle nur auszuüben. Also wenn du zum Beispiel mit CBDC dein Geld nur noch für gewisse Sachen kannst aufgeben, oder zum Beispiel nicht mehr für Alkohol, oder ich weiss nicht was, oder was auch immer du willst machen, das sind doch einfach sehr bedenkliche Sachen. Und wiederum wird das wahrscheinlich einen riesen Boom in Bitcoin auslösen, weil viele Leute sagen, ja, Moment mal, da mache ich doch nicht mit.
Ja, ja. Dass dann nachher Staaten noch mit das Verbot ausüben, meinst du, ist das realistisch, oder ist es schon zu spät, dass man wie Bitcoin verbieten kann?
Einige Staaten werden das weiterhin machen. Ich meine, China hat es, glaube ich, schon 56 Mal verboten.
Läuft immer noch.
Und ein grosser Teil von der Mining Power kommt immer noch aus China. Ich glaube, mit den Bitcoin-ETFs, insbesondere von BlackRock, von den USA, dem wichtigsten Staat von der westlichen Demokratie, ist das ein bisschen vorbei. Also es kann vielleicht schon wieder kommen. Also meine Sorge hat mit dem Approval von den ETFs stark abgenommen. Also auch die Europäer, wieso sollten die das machen? Die machen sowieso nichts, was die Amerikaner nicht auch schon vorgemacht haben in diesem Finanzsystem. Darum sind das absolut positive Signale. Also ich glaube, das, was in den letzten paar Monaten, Jahren passiert ist für Bitcoin, ist unglaublich toll für Bitcoin und bullish. Und ich glaube auch nicht, dass es da ein Way Back gibt.
Bleiben wir schnell bei den ETF in Amerika. Das ist schon krass. Ich meine, die sind am 10. Januar sind die lanciert worden. Oder? Für die nicht wissen, was ein ETF ist, das sind Indexfonds, also Fonds, börsengehandelte Fonds, die einfach den Bitcoin-Preis abbilden und haben eine regulierte Hülle. Und das ist vor allem für professionelle Anleger sehr wichtig. Ich meine, die sind jetzt haben wir in Mitte April, die sind seit 3 Monaten am Markt. Ich bin vorher schauen, 60 Milliarden Assets under Management. Das ist huge, oder? Also ich jetzt persönlich habe ich es nicht erwarten, dass so viel Zufluss innerhalb von so kurzer Zeit stattfindet in diese Produkte.
Ja, also mich hat es auch überrascht, der Erfolg ist gross, aber es ist auch richtig. Also wenn ich jetzt an meine persönliche Pensionskasse denke, dann will ich doch da nicht, dass das in US-Staatsanleihen ist und in Aktien von total überbewerteten US-Tech-Unternehmen, sondern ich will, dass es in Bitcoin ist.
Oder ein Teil davon zumindest.
Ja, aber es ist absolut vernünftig, dass Pensionskassen und AHV-Fonds und wer auch immer Immobilienfirmen einen Teil, ich würde sagen, einen guten Teil in Bitcoin anlegen.
Aber nach wie vor in der Schweiz passiert da nichts. Also die meisten Leute wissen ja gar nicht, das finde ich auch noch krass, dass Herr und Frau Schweizer oftmals sich mit dem Thema Pensionskassen nicht beschäftigen, das ist ja mein verdammter Geld, oder bei der AHV, für das habe ich ja geschafft. Und wir geben das einfach, ja, mach halt einfach mal ein bisschen. Oder? Und ich erwarte zum Beispiel, wie du auch, also ich hätte gerne einen Teil davon in Bitcoin. Und ich will keine Bonds.
Ja, also ich glaube vor allem auch die Leute, die das betreuen, das sind natürlich Leute, die nur immer stabile Zeiten erlebt haben. Und vor allem in der Schweiz. Also wir geben ja immer noch das Geld aus, auch Cash, wo irgendwie kannst du irgendwie ein 10-Rappen-Stück von 1910 im Portemonnaie haben, oder? Weil es halt einfach immer noch ist. Aber ich glaube, die Leute haben einfach nur immer Stabilität erlebt und darum könnten sie sich gar nicht vorstellen, dass etwas anders sein kann. Also das ist, ich glaube, insbesondere die Pensionskassenanleger oder SUVA oder so, die wirklich viel Geld haben, die sagen so, nein, das Fiat-System, das hat immer gut funktioniert, da sehe ich kein irgendetwas zu ändern. Oder? Mhm. Und das ist das Problem. Ich glaube, auch in diesen Firmen braucht es jüngere Leute, die ein bisschen herausfordern und sagen, hey, Moment mal, ich wäre da nicht so sicher, dass das so stabil ist und willst du nicht vielleicht ein bisschen etwas ändern? Mhm. Und dass auch diese Leute vielleicht selber anfangen, sich wirklich damit beschäftigen.
Mhm. Das geht ein bisschen zu SNB, da gibt es ja auch Bewegungen in dem Land, die versuchen, dass die SNB einen Teil von ihren ich sage jetzt mal, Schrottobligationen in Bitcoin investieren. Was hältst du davon?
Ja, ich bin eigentlich, ich finde es sehr gut. Ich bin auch in dieser Gruppe dabei gewesen, wo die SNB hat ein bisschen dazu fördern, dass sie das vielleicht machen oder auf die Idee bringen. Und aber ja, grundsätzlich muss man sich ja fragen, wie gut ist es überhaupt, wenn eine Zentralbank Bitcoin hat, wäre es nicht besser, wenn einfach nur das Individuum Bitcoin hat. Oder die Individuen. Da bin ich ein bisschen gespalten in dieser Frage. Aber grundsätzlich, wenn man es einfach aus Sicht dessen bin, ist es natürlich ein No-Brainer. Natürlich musst du in Bitcoin investieren, wenn du Gold auf der Bilanz hast und Assets und Aktien. Ich meine, hast du mal geschaut, wie viele Aktien, wie viele US-Aktien das dessen auf der Bilanz hat?
Sind wir nicht einer von den Top 10 Investoren von Apple, glaube ich.
Ja, also, es ist Wahnsinn. Ja. Also, und darum da ein Teil davon, also vor allem besser, also einige von diesen idiotischen Staatsanleihen wegstoßen und stattdessen Bitcoin. Mhm.
Hast du das Gefühl, dass mal die Nationalbank oder die Zentralbank, sagen wir mal in 5 Jahren, würde durchaus 1% oder 0,5% für ihren Vermögen in Bitcoin investieren?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es war ja kürzlich auch ein Gespräch mit dem Nico Jilch und dem Blocktrainer, wo die das auch diskutiert hat. Und der Nico hat auch gesagt, er denkt, am ehesten ist die SNB, wo der First Mover ist. Und man muss es ganz klar sagen, egal welche Zentralbank, die diesen Schritt zuerst macht, ist der absolute Winner.
Das ist der König.
Das ist der König, oder? Vor allem, wenn er gross reingeht. Ja. Also,
Und wenn ich einmal so die SNB höre, also sie sagen ja nicht, wow, Bitcoin ist toll, aber sie sind auch nicht so negativ eingestellt gegenüber sich. Ich sage, sie sind sehr neutral. Ich finde, wenn sie sich äußern, sind sie sehr neutral. Und ich glaube, sie beschäftigen, jetzt sehen wir dann, wer der neue Präsident wird. Ich glaube, die sind schon nicht abgeneigt, habe ich etwa das Gefühl. So rein, wenn ich es zwischen den Zielen lese, wie interpretierst du das?
Ja, gleich. Und man kann ja auf die Amerikaner schauen, also eben, dass die ETFs jetzt approved worden sind. Also das ist ja auch die Regierung, die vielleicht auch das ein bisschen beobachtet und auch weiss, dass sie ein Finanzsystem haben heute, das einfach nicht mehr richtig so aufgeht und dass es irgendeine Art von Neuordnung braucht. Was das für eine Neuordnung ist, das sehen wir dann.
Ja, das finde ich ja zum Beispiel auch sehr spannend. Der Larry Fink, oder CEO von BlackRock, man weiss ja nicht, wie mächtig BlackRock ist, man sagt es einfach sehr, sehr mächtig, auch im Hintergrund. Hat ja 2017 noch Bitcoin als Teufelszeug abgestempelt und jetzt sagt er, dass es digitale Gold und wenn man auf die Factsheets schaut, oder? Nimmt er also die Themen geopolitische Probleme auf dieser Welt und so weiter, finanzpolitische Probleme, die wir haben, und da könnte Bitcoin Teil von der Lösung sein. Das ist ja ein extremer Sinneswandel, den ich extrem faszinierend finde.
Ja, ich glaube, es hat einen einfachen Grund. Er hat sich jetzt wirklich mal mit Bitcoin beschäftigt. Ja. Und so geht es eben allen. Also du kannst doch schauen, die meisten Gegner von Bitcoin haben eigentlich keine Ahnung von Bitcoin.
Das ist es doch. Das kann ich mich erinnern. In der allerersten Episode Nummer 1 hatte Lukas Becher da. Und er hat gesagt, Rino, es gibt keine guten Kritiker. Mhm. Und ich suche sie auch. Ich wollte gerne mal mit einem streiten. Also im Positiven sind debattieren, oder? Es gibt wirklich, ich bin voll bei dir, es gibt Leute, die können einfach Bitcoin kritisieren, aber wenn du mit ihnen ein bisschen tiefer gehst, merkst du, sie sind keine Ahnung.
Ja, das ist ja so. Und wir haben da noch einen langen Weg. Eben, vergessen wir nie, wie früh dran wir sind.
Mhm. Also, wir sind beginning.
Wirklich, wir sind immer noch sehr früh dran. Also eben, wenn man jetzt vergleicht mit dem Internet, eben, sind wir im Jahr 1995, sind wir im Jahr 2000. Ich weiss es auch nicht so genau, aber wir sind sicher noch weit vor der Massenadaption. Also ich denke, wir sind so im Jahr 1996, oder? Schau mal, wie viel, was die Leute gesagt haben 1996 über sie.
Ja, natürlich.
Sie haben keine Ahnung gehabt. Und man hat schon ahnen, dass das einmal eine grosse Sache wird. Was vielleicht auch noch ein Unterschied ist, Internet hat ein bisschen länger Zeit gebraucht. Bitcoin könnte sich sehr viel schneller durchsetzen, weil heute einfach die Wege sehr viel mit dem Internet, also es kann viel radikaler und schneller gehen bei Bitcoin.
Ich habe das Gefühl, plötzlich haben wir so die Hockeystick-Entwicklung, oder weil wir so in einer exponentiellen Welt laufen. Also momentan ist ja noch alles easy, aber es muss irgendwie so ein Magic Moment und dann haben wir den Hockeystick und dann verlieren alle, die sich vorher nicht mit dem beschäftigt haben, oder?
Ja, genau. Und die bereits drin sind und das verstehen, sind eigentlich recht grosse Gewinner, oder?
Was ich noch erlebe, und vielleicht kannst du da ein paar Tipps geben, wenn ich als Paar höre, die vielleicht noch nicht so in der Tiefe sind von Bitcoin, aber ich erlebe immer wieder Leute, die eben sagen, oh, ich würde zwar gerne Bitcoin verstehen, aber ich habe keine Ahnung eben von Wirtschaft und Ökonomie, ich bin Psychologie studiert, whatever. Also was empfiehlst du Leuten, die sich für das Thema Bitcoin eben möchten, ein bisschen beschäftigen, um eben vielleicht ein guter Kritiker zu werden? Wie würdest du vorgehen? Was empfiehlst du denen für Bücher oder für Vorgehensweisen?
Also ich meine, es gibt ja viele gute Bücher. Also für all die, die es wirklich vertieft wollen, wissen und auch wollen wissen, wie das mit den Zentralbanken zusammenhängt, empfehle ich immer Bücher vom Saifedean Ammous, der Bitcoin Standard, der Fiat Standard.
Die Bibel.
Das ist wirklich, also wenn du das gelesen hast, dann glaube ich, hast du nachher ein gutes Verständnis. Aber es gibt ja auch viel einfachere Bücher. Man kann auch YouTube-Diskussionen zulassen. Also ich meine, da kann ja jeder folgen. Das ist ja nicht sehr schwierig. Und am Ende einfach immer mehr aufschnappen, auch an Konferenzen gehen, Bitcoin-Konferenzen. Zum Beispiel in Kreuzlingen ist jetzt wieder ein.
Genau.
Mit den Leuten reden. Auf Bitcoin zugehen ist vielleicht auch ein gutes Ding, weil Bitcoin das oft gern erklären.
Ja,
oder?
Ja, richtig.
Einige Bitcoin, die das verstanden haben, sind dann oft erklärbar, was auch mühsam kann sein. Darum gibt es jetzt übrigens in Kreuzlingen so einen extra Frauenbereich.
Habe ich auch gesehen, ja, genau.
Einfach, dass die ein bisschen verschont werden von diesen Erklärmännern, oder?
Ja, richtig.
Was ich noch lustig finde.
Das finde ich auch noch spannend. Also die Bitcoin-Konferenz, warte jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist sie schon durch, glaube ich.
Okay.
Aber wenn man schaut, ich weiß gar nicht. Ist auch egal, die wird ja jedes Jahr stattfinden. Da gibt es auch beide, finde ich auch ein schönes Format, Bitcoin Baden, das ist einmal im Dezember. Mhm. Klein und fein, sehr, sehr gemütlich, sehr lässig, sehr ist familiär. Also klein, sind doch 150, 200 Leute, schätze ich, wie es dort.
Und Bitcoin Alps im September.
Ja.
Ich bin jetzt bei allen drei Konferenzen bin ich Moderator.
Ah, okay. Und,
es ist interessant. Ja. Ich bin da auch eher per Zufall dazugekommen, eben weil es eben gar keine anderen Journalisten
gibt,
die sich damit beschäftigen. Das ist jetzt auch nicht mein Traum gewesen, überall der Moderator zu sein, aber ich mache das gern, weil es mich Thema interessiert. Und was vielleicht auch noch zeigen ist, also jedes Mal, wenn ich an ein Meetup gegangen bin, bin ich einfach immer wieder begeistert, wie viele gescheite Leute das dort hat. Es ist wirklich unglaublich, was auch Bitcoiner für Leute anzieht, auf jeden Fall jetzt noch.
Ja.
Es ist wirklich eine mega spannende Community und ich lerne dort einfach wirklich tolle Leute kennen und darum gehe ich auch oft immer noch an Bitcoin. Also meine Freundin sagt auch jetzt, wie lange beschäftigst du dich mit Bitcoin? Willst du jetzt wirklich immer noch einmal etwas mehr lesen und so? Aber ich bin nach wie vor einfach unglaublich fasziniert. Und ich bin auch fasziniert eben davon, wie revolutionär die Idee ist. Ich glaube, viele Leute haben genau das überhaupt noch nicht verstanden, dass wenn das big wird, dann wird es unglaublich revolutionär.
Weil, das muss man halt schon auch sagen, wir sind abhängig vom Staat bzw. von Zentralbanken und die Politik wird von einem Gremium gemacht, das sollte theoretisch unabhängig sein, ist letztlich nicht. Haben wir auch in der Schweiz beide Weg gesehen, sind wir doch ehrlich, mit der Credit Suisse eigentlich... ist das nicht unabhängig ein Entscheid von der SNB?
Das ist immer so. In Krisensituationen wird irgendetwas gemischt. Ja. Das ist menschlich, das ist okay. Und gerade jetzt hat ja, glaube ich, der Joe Biden irgendwie gesagt, ah nein, die Zinssenkungen kommen erst im Juni.
Ja, genau.
Also so viel zu der Unabhängigkeit von der Zentralbank.
Genau. Oder? Und das ist das Schöne beim Bitcoin. Die Geldpolitik von Bitcoin ist glasklar, es ist programmiert, alle können es anschauen, jeder kennt die Regeln und das ist ja das Schönste, was man hat. Ich habe etwas Transparenz, das ich nachvollziehen kann.
Genau, und es ist für alle gleich. Das ist vielleicht auch noch je nachdem auch ein kritischer Punkt. Bitcoin ist wirklich für alle da. Das heisst eben auch für Schurkenstaaten, für Kriminelle, für irgendjemanden, oder? Das muss man dann auch aushalten.
Das ist wieder Dollar, aber auch. Das ist auch für alle da, auch für die Kriminellen.
Ja, ja, aber da gibt es zum Teil auch Möglichkeiten, die Leute einzuschränken. Die fallen bei Bitcoin einfach weg, oder? Ja. Also das muss man sich eben auch bewusst sein, weil das gibt sicher auch noch grosse Debatten. Also hat es am Anfang schon immer gegeben, man hat gesagt, Schurken Geld.
Ja, ja.
Aber wenn man zurückschaut auf den Anfang vom Internet, haben ja auch alle gesagt, das ist nur für Porno und Kriminelle.
Ja, richtig. Was natürlich auch noch kritisch ist, Bitcoin, und was ich auch ein bisschen spüre bei der Adaption, ist natürlich die Preisvolatilität. Oder? Es macht keinen Sinn, dass ich mit Bitcoin zahle in der Schweiz, weil kaufe ich am Morgen ein Gipfel, ist plötzlich am Abend 20 Grad teurer. Jetzt für uns nicht so das Problem, aber mir sagen das viele Leute jetzt, wenn ich im Ausland bin, vor allem ärmere Länder, oder? Mit dieser Volatilität haben wir schon noch ein bisschen zu kämpfen. Damit es im Alltag Fuß fassen kann, oder?
Aber ich glaube, das wird sich in 10, 20 Jahren ändern. Dann werden Fiat-Währungen volatiler sein als Bitcoin und Bitcoin ist dann stabil. Für mich, muss ich sagen, spielt es wirklich überhaupt keine Rolle mehr. Ich denke nicht mehr darüber nach. Mhm. Also für mich ist Bitcoin, wenn ich kann mit Bitcoin zahlen, dann zahle ich mit Bitcoin. Wenn ich kann gezahlt werden, und dann ist halt der Kurs, der aktuelle Kurs, ist mir egal inzwischen.
Ja, ja gut. Ja. Und dennoch ein anderer Kritikpunkt, ich versuche, warum die, also, du bist jetzt einer von den wenigen, die einfach zahlt. Das gibt, das ist auch etwas, wo man muss gewissen Bitcoin-Maxis kritisieren. Sie zahlen selten mit Bitcoin oder nie. Und ich sage, du solltest eigentlich wie Vorbild sein. Vor allem, wenn du mit Kollegen bist, die vielleicht nicht im Bitcoin sind, mal mit Lightning oder mit Bitcoin einfach zu zahlen, damit sie sehen, der zahlt jetzt mit Bitcoin. Also es hat doch noch etwas dahinter, was interessant kann sein. Das ist ein bisschen ein Kritikpunkt, den ich bei den gewissen Bitcoin-Maxis habe.
Also ich mache das auch im Alltag. Ich sage eigentlich immer, ich zahle entweder mit Bitcoin Lightning oder mit Bargeld. Und ich bin ein absoluter Bargeld-Fan, weil das finanzielle Privatsphäre ist. Ich versuche das auch immer zu machen, wo das immer geht. Und ich glaube, wenn man will ein anderes Finanzsystem haben, dann muss man auch so handeln. Oder? Wenn man Bargeld will bewahren, dann muss man es auch nutzen. Wenn man Bitcoin will, das all nutzen, dann muss man es auch selber nutzen. Und es geht ganz gut. Also wenn man einfach versucht, auf die Karte zu verzichten. Das funktioniert schon. Und es gibt ja jetzt auch zunehmende auch Terminals, wo dann vielleicht auch mit Lightning kannst zahlen. Genau. Und ich hoffe, dass das eine friedliche Ablösung gibt. Mhm. Und die die grossen Kreditkartenfirmen, also sind mir jetzt auch nicht so sympathisch. Sie machen nichts und es funktioniert nicht immer und sie haben sehr viel Geld.
Ich war jetzt gerade in Thailand in der Ferien und ich habe dann mal einfach, und wenn du auf dem Terminal siehst, weißt du, der Dynamic, also wie du sagst, der willst du im Bad zahlen oder in Schweizer Franken, und dann siehst du ja neu, müssen sie die Margen ausweisen. 6,9% hätte die Umrechnung gekostet, oder? Hey, und danach hast du noch als Händler eine Gebühr, also die verdienen hure Kohle. Und das finde ich eben spannend bei Bitcoin, also als Zahlungsmittel im internationalen Bereich, es ist viel, in den meisten Fällen viel, viel günstiger. Wenn mal die Netzwerkgebühren hoch sind, dann ist es nicht attraktiv, aber viel, viel günstiger.
Ja, und das ist auch für Verkäufer interessant, oder? Weil Bitcoin-Lightning-Transaktion dauert 2 Sekunden und es ist final. Bei einer Kreditkartenzahlung ist es vielleicht noch Edge-Badge, es war eine gestohlene Karte oder irgendwas, und dann kommst du das Geld gar nicht über. Ja. Oder von der Kreditkartenfirma.
Also du musst einfach immer lang warten zum Teil, oder?
Du musst lang warten und zahlst höhere Gebühren. Ja. Also ich denke, Bitcoin Lightning, das ist auch so etwas, die Leute müssen das einfach ausprobieren. Ladet ein Wallet ab, Phoenix Wallet zum Beispiel, Moon Wallet, probiert es aus, versucht das ein bisschen darüber zu lesen, reden mit anderen Leuten darüber, zahlen mal kleine Zahlungen. Ich glaube, das ist etwas, was man nur erfährt, wenn man es selber ausprobiert. Mhm. Und das ist genial. Ich meine, wir sind... Wann hat Lightning angefangen? 2018.
Ja.
Ich meine, das ist noch nichts. Das sind 6 Jahre. Und in 6 Jahren haben sie eigentlich ein Zahlungssystem aufgebaut, das in aller Regel funktioniert. Ja. Manchmal nicht, oder?
Ja, ja.
Nein, das ist grossartig, das riesen Potenzial Lightning.
Ja, sehe ich auch. Ich glaube, es hat eine riesen Sprengkraft, die viele noch nicht auf dem Radar haben. Und da gebe ich dir auch recht. Ich finde, alle Leute draußen tun mal Bitcoin echt kaufen. Also nicht über, schön, dass man jetzt bei der PostFinance und der Luca B., Luzern Kantonalbank und so weiter, das kann kaufen. Finde ich toll, dass sie den Markt geöffnet haben. Aber probieren doch alle draussen mal ein Wallet runterzuladen, ein Bitcoin-Wallet, ein Satoshi, ein Lightning-Wallet und einfach mal 100 Stutz draufstellen und mal üben und spielen, und dann merkst du plötzlich, so, ich sage immer so, die Magic Moments, die dann entstehen, oder?
Ja, und man sieht ja auch, dass es, wenn man irgendwie 100 Franken mal auf ein Bitcoin-Wallet tut und man wartet 5 Jahre, dann sind es 500 Franken oder 1000, oder? Das kann auch passieren. Ich glaube, das haben viele Leute schon erlebt.
Ja. In der Kryptobranche oder in der Bitcoin-Branche sagt man, es gibt ja Bitcoin und Krypto. Was haltest denn du? Du hast vorher gesagt, du hast mal Ethereum gekauft zu Beginn, weil Bitcoin ja schon federal war und das ist etwas Modernes gewesen. Jetzt bist du aber wieder zurück auf den Bitcoin gegangen. Was haltest du von dieser Diskussion Bitcoin, Krypto, Shitcoins und so weiter?
Ja, also ich glaube, das sind halt Aussagen von vielen erfahrenen Bitcoinern, die viel Schlechtes erlebt haben mit verschiedenen Coins. Ich bin auch mal so gewesen. Ich bin sehr breit aufgestellt. Ich habe irgendwie 29 verschiedene Kryptowährungen in meinem Portfolio gehabt. Jetzt habe ich noch etwa 1, 2, 3, oder? Und ich habe mich wirklich eigentlich fokussiert auf Bitcoin, weil das ist halt auch eine Erkenntnis, wenn es ein führendes monetäres Netzwerk geben sollte, dann kann es uns nur eins sein. Es gibt ja nicht mehrere Internet, die man nutzt. Man nutzt ein Internet. Also nutzen wir ein monetäres Netzwerk, und ich glaube, Bitcoin hat die allerbeste Chance, das zu werden. Und ich glaube, alle Leute, die wollen, dass das ein Erfolg ist, sollten sich engagieren für Bitcoin. Wenn sie programmieren können, irgendwie helfen, mithelfen, versuchen, neu am Lightning-Protokoll mitzuarbeiten. Ich kann das jetzt nicht, ich bin kein Programmierer, aber ich bin jetzt jemand, der versucht, das ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es wichtig ist. Aber ich glaube, jeder kann ein bisschen etwas tun dafür, dass Bitcoin wirklich ein Erfolg wird, weil ich glaube, es ist wirklich etwas, was das Individuum empowert. Oder wieso bin ich so für Bitcoin? Weil ich ein Liberaler bin, weil ich freiheitlich denke, und für mich ist Bitcoin eine Freiheitstechnologie.
Absolut, ich glaube, all die von draussen, viele träumen ja von der finanziellen Freiheit. Okay, das ist nicht ein einfaches Ziel, das ist hoch, du musst relativ viel Geld haben, damit du finanziell frei bist. Und für mich gehört dann im zweiten Atemzug eben auch, dass man eben Bitcoin selber hat, weil dann ist man erst richtig frei, oder?
Ja.
Dann hast du die echte finanzielle Freiheit. Bei der ich das mal erlebt, habe ich wirklich noch spannend gefunden. Das war auch mal in Thailand. Immer so Streetfood. Und dort musst du überall noch mit Bargeld zahlen, oder? Und ich habe jetzt per Zufall kein Bargeld dabei gehabt. Also, dann bist du ja lost in Thailand. Bist du ja lost ohne Bargeld. Einfach Karte. Und dann hat sie gesagt, no, 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 no. Cash oder Bitcoin. Und ich habe gestutzt und habe plötzlich gesehen, ein kleines Bitcoin-Logo, und habe ich mit Bitcoin zahlen. Das habe ich ja dabei, das Handy habe ich immer dabei, dann habe ich die 3 Stutz für das Riesli, oder was ich immer gegessen habe, mit Bitcoin gezahlt. Das habe ich recht cool gefunden. Und ich habe darauf angesprochen, die Frau, und das war eine einfache Strassenküche-Köchin, warum denn sie keine Kreditkarte nimmt, sagt sie Gebühren.
Ja, und es sagen ja so viel auch Linke, das Finanzsystem ist unfair, der globale Süden ist abgekoppelt, ist richtig. Also die dabei sind, und näher bei der Zentralbank, die profitieren überdurchschnittlich. Mhm. Und ich glaube, es ist eine riesige Chance auch für den globalen Süden, weil eigentlich mit Bitcoin hat es einen Reset gegeben, oder? Mhm. Der Great Reset auf eine andere Art. Und jeder hat plötzlich in seinen Möglichkeiten, klar, wir in der Schweiz haben ein bisschen mehr Kapital, aber ich sage mal, jemand in Afghanistan, der 2014 die erste Bitcoin gekauft hat, ist heute gut dabei, wahrscheinlich. Ja.
Und das ist auch noch eine spannende Erkenntnis, eben, wenn ich reise, gehe ich immer dort, wo die Locals sind, nicht wo die Touristen, weil das ist ja langweilig. Und ich bin auch in Thailand gewesen, wo plötzlich ich so ein Dörfli gemietet kann, dann in so einer Bar auf dem Land. Und die Touristen sind ja immer am Strand und ich bin dann halt aufs Land rein. Und dann sehe ich so eine coole Rasterbar, bin ich dort hergegangen, alles Thai-Jungs, und dann hat der eine die irgendwie gesehen oder gehört, dass ich etwas mit Bitcoin zu tun habe. Und dann sagt er, hey, er hat ja auch Bitcoin. Und dann sagt er, was ist denn dein Motiv? Und dann sagt er, hey, ich habe nichts. Ich möchte mir eine Ausbildung später, 22, ich möchte mir später eine Ausbildung leisten können. Ich kann es mir nicht leisten. Und dann sei er auf das Bitcoin gekommen. Und zuerst aus dem Grund von der Kursspekulation. Und plötzlich hat er erkannt, oder? Und wenn du in Thailand lebst, dann hast du ja eine Militärregierung am Schluss. That's it. Und das habe ich spannend gefunden. So ein 22-, 23-jähriger Typ, der sich dank YouTube sich mit Bitcoin hat können beschäftigen konnte. Und mit dem habe ich vielleicht auch eine Chance, mich später weiterzubilden, eine Universität zu besuchen, whatever. Und das gibt auch sehr viele Chancen. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man den Leuten draussen sagen kann, in der Schweiz vor allem, wenn ihr in die Ferien geht, bleibt nicht nur in einem Luxus-Resort, geht mal ins Land rein und mit den Leuten reden. Oder? Dann merkt man plötzlich, was wir für ein Disneyland sind.
Ja, ich habe es gleich erlebt. Ich war auf der San Blas-Insel in Panama und auf einer Insel, die wirklich so gross ist, dass sie in einer Minute kannst umrunden kannst. Und ich habe dann mit einem jungen Typ geredet und der hat gesagt, ja, nein, er hat Bitcoin und Ether gekauft und beobachtet und hat mich gefragt, welche Coins das ich denn gut finde und so. Also du kannst ans Ende der Welt gehen. Vermeintlich uninformierte Leute sind also besser informiert als viele Leute in der Schweiz da in Führungspositionen.
Zum Schluss, die Schweiz, du hast vorher am Anfang mit dem auch gestartet, du hast den Vergleich mal gemacht in deinem Magazin Schweiz und Bitcoin. Wenn du so ein bisschen wünschen könntest, oder wo sagst, wo müssten wir Schwerpunkt setzen, dass die Schweiz eine globale Rolle übernimmt im Thema Bitcoin? Was braucht es da noch mehr?
Ja, ich glaube, politisch sind wir nicht schlecht aufgestellt, wenn wir nicht so Sachen einführen wie CBDC.
Ja.
Gefordert ist insbesondere die Wirtschaft und natürlich alle Vermögensverwalter, alle, die mit Geld zu tun haben, die Vermögen haben, fangen an, euch damit zu beschäftigen. Insbesondere Banken und Vermögensverwalter schauen, wie ihr könnt das Geld von Bitcoin aufbewahren. Es ist natürlich schon richtig, dass der richtige Bitcoiner sich eine Bitbox kauft und das selber empowert oder so. Aber das trifft zu vielleicht auf 5% oder 10% von der Bevölkerung. Die anderen 90% wollen, dass das irgendjemand für sie übernimmt. Das ist einfach so. Also, da kann man, das ist richtig, dass es beides gibt. Aber diesen Leuten muss man doch helfen. Und die Leute wollen auch Hilfe und sind bereit, dafür zu zahlen. Es ist ein Business. Mhm. Also Banken, Vermögensverwalter, bitte fangt an, euch endlich damit intensiv zu beschäftigen. Und ihr werdet Erfolg haben.
Ja. Super Schlusswort, sehe ich nämlich genau gleich. Und es ist wichtig für uns, ein gesunden Finanzplatz zu haben, weil das gibt uns letztendlich auch Wohlstand.
Genau, also der Finanzplatz von der Schweiz ist mega wichtig. Das ist auch eine von den Grundlagen vom Schweizer Wohlstand. Und ich bin doch kein Bankengegner. Ich will nicht, dass die alle pleite gehen. Das wäre eine schreckliche Situation. Mhm. Ich will, dass sie auch in Zukunft florieren. Und ich habe es ihnen schon 2018 geschrieben, dass sie sollen es machen. Ich bin einfach noch nicht so wahrgenommen worden, leider.
Musst du mich wieder mal aktivieren, ja, den Artikel
noch mal
wieder auf die Front setzen von deiner Website. Oder? Hey, Ronny, super spannend gewesen. Cool, schön, dass du da bist. Alles Gute, bis bald wieder.
Danke für die Einladung.
Das war die 31. Episode. Bis in 4 Wochen wieder. Bis dann, bleib gesund. Ciao.
House of Satoshi Podcast.